Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. 10 Jahre nach dem Tod von Christoph Schlingensief fragen wir die junge Theatermacherin Anta Helena Recke, was von Schlingensief für sie noch Relevanz hat. Ob er in der heutigen Zeit, die von Identitäts- und Diversitätsdebatten geprägt ist, noch bestehen könnte. Dann hören wir, womit sich der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny so viele Feinde gemacht hat, warum er heute möglicherweise vergiftet worden ist und mit welchen perfiden Ausschaltmethoden der KGB schon in der Vergangenheit aktiv geworden ist. Und dann sind wir noch in echten Aufführungen bei Sascha Walz in Berlin und bei den Bregenzer Festtagen. An diesem Freitag ist es 10 Jahre her, dass der Aktionskünstler, Filme- und Theatermacher Christoph Schlingensief gestorben ist. Wer sein Werk nicht in- und auswendig kennt, der kann es jetzt in einer, wie ich finde, sehr interessanten Dokumentation im Kino kennenlernen und vor allem verstehen lernen. Schlingensief. In das Schweigen hineinschreien. So heißt der Dokumentarfilm von Bettina Böhler, in dem sie ausschließlich Material aus dem Archiv und Nachlass von Christoph Schlingensief montiert, von seiner Kindheit bis zu seinem frühen Krebstod. Kritische Stimmen haben auch hier in Fazit angemerkt, dass der Film versäume, Fragen nach Schlingensiefs heutiger Relevanz zu stellen. Und über die wollen wir jetzt sprechen mit der Performerin und Theaterregisseurin Anta Helena Recke. Sie arbeitet selbst an der Schnittstelle von Bild der Kunst und Theater, hat an den Münchner Kammerspielen viel Aufmerksamkeit bekommen für ihre Inszenierungen, in denen sie sich intensiv mit Diversität und Rassismus auseinandersetzt. Anta Helena Recke, hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Ist Christoph Schlingensief für Sie als noch nicht mal 30-jährige Theatermacherin Women of Color eine wichtige Bezugsgröße?
Ja, ich war eine schwarze Frau über 30 schon, aber Schlingensief ist für mich eine wichtige Bezugsgröße. Das kann man sagen. Ich glaube, Schlingensief ist immer noch einer der wichtigsten deutschen Künstler. Das bleibt auch so, ja.
Was hat er denn den heute jungen Theatermacherinnen an Erbe hinterlassen? Also was hat sie an seiner Person, an seiner Arbeits- und Aktionsweise besonders interessiert und beeinflusst?
Mich hat interessiert vor allem sein Können, sich einerseits so konsequent als Kunstfigur zu inszenieren und dass diese Kunstfigur aber gleichzeitig gewissermaßen authentischer nicht hätte sein können. Also ich glaube ja, dass der Rahmen seines Kunstbegriffs ihm den Raum gegeben hat für eine totale Nacktheit eigentlich. Er ist einer der ganz, ganz wenigen, der die Möglichkeiten des erweiterten Kunstbegriffs tatsächlich genutzt hat in Deutschland. Und ich glaube, dass seine extrem hohe Sichtbarkeit, also auch in den Mainstream-Medien zum Beispiel, das eigentliche Medium seiner Kunst gewesen ist. Und ich kann einfach sehr viel damit anfangen, dass er auch jemand war, der verstanden hat, dass es überhaupt nicht so wichtig ist, sich mit der Frage aufzuhalten, ob man jetzt noch in ein Medium reinpasst oder in welchem Medium man sich befindet. Und solche Fragen wie, ist das noch Theater oder so, schon längst überwunden hatte.
Gab es auch Aspekte seiner Arbeit, die Sie problematisch fanden?
Also ich glaube, ich bin bei dem Opernhaus ausgestiegen. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Textbuchbeispiel für so ein White Savior Charity Projekt.
Das Operndorf in Burkina Faso.
Ja, genau. Bei dem sich komischerweise alle auf die Sprachregelung geeinigt haben, dass das Kunst ist, weil es von einem großen Künstler gemacht wurde. Das habe ich nicht so empfunden. Aber ich glaube...
Als was haben Sie es denn empfunden? Als kolonialistische Geste, wie manche Kritiker?
Ja, also ich glaube, das ist eigentlich ganz banal. Das ist einfach ein Charity-Projekt, das sich in so einer White-Savior-Logik befindet, wo der Europäer in Afrika was aufbaut und hilft. Ne? Ich habe nie gesehen, was daran quasi jetzt der Griff einer Kunstaktion sein soll oder so. Das ist auch okay. Also man kann nicht nur super tolle Projekte machen. Aber das ist, glaube ich, so das Projekt, bei dem ich ausgestiegen bin. Ja.
Christoph Schlingensief hat sich ja kompromisslos mit dem Nationalismus der Nachkriegszeit auseinandergesetzt, mit dem neuen Rechtsextremismus. Die rechten Netzwerke wären vermutlich sein Thema noch geblieben. Aber wie sieht das mit anderen Themen aus, die unsere Gesellschaft heute stark bewegen? Also die Diversitäts- und Identitätsdebatten von Cancel Culture bis Black Lives Matter. Wären Schlingensiefs künstlerische Mittel dieser radikalen Zuspitzung, Übertreibung, Ironisierung geeignet, sich auch damit zu beschäftigen? Oder wäre er zu politisch unkorrekt für unsere Zeit?
Natürlich ist Schlingensief der Dude gewesen, der sich durchaus mit Ellenbogen und auch über viele weniger privilegierte Leute hinweg einen sehr großen Redeanteil verschafft hat. Er hat aber allerdings auch diese Bildfläche, die er da geschaffen hat, anders genutzt als viele andere weiße Alpha-Männer, kann man sagen. Also nämlich mehr für ein totales Sich-Nackt-Machen und eigentlich ein konsequentes Abschälen seiner eigenen identitätspolitischen positioniert hat, ne? Und weniger für so einen profanen Selbstverteidigungsmechanismus à la Mimimi, man darf ja gar nichts mehr sagen und ich will mir von Merkel nicht sagen lassen, dass ich keine Maske tragen darf. Er hat ja zum Beispiel auch sehr früh sich schon den Skill angeeignet, immer die eigene Redeposition zu markieren, was auch zeigt, dass er da vielen Menschen aus der Gegenwart voraus war, ne? Also er hat immer vorangestellt, hallo, ich bin Christoph Schlingensief, ein Apothekerssohn aus Oberhausen. Er hat immer seine religiöse, katholische Prägung erwähnt und man könnte eigentlich sagen, dass er da eigentlich ein sehr früher Identitätspolitiker war und dass er in seiner Kunst halt weiße Identitätspolitik betrieben hat.
Naja, deshalb könnte er ja heute dann auch unter besonderer Beobachtung stehen. Dass man vielleicht sagen würde, es gibt Arbeiten von ihm, die gingen heute so nicht mehr.
Ja, das ist ganz sicher so. Also ich denke, er war auch jemand, der zum Beispiel im Jahr, weiß ich nicht, 1997, also dasselbe Jahr, in dem etliche Bundestagsabgeordnete gegen den Gesetzesentwurf zur Vergewaltigung in der Ehe stimmten oder so, hat er auch Statements gemacht in seiner Talkshow 2000, in denen er sinngemäß gesagt hat, klar, ich kriege auch einen Ständer, wenn ich mir Pornos anschaue, gleichzeitig vergeht es mir aber sofort und ich muss weinen, wenn ich darüber nachdenke, dass die ganzen DarstellerInnen da ungeschützten Sex vor der Kamera haben müssen und damit ihr Leben aufs Spiel setzen, ne? Also auch wenn sicher einige Dinge, die er gesagt hat, gezeigt hat oder inszeniert hat, total problematisch sind oder jetzt als problematisch eingeordnet werden, muss man aufpassen oder finde ich es unpassend, ihn in eine Reihe zu stellen mit den ganzen Anti-Political Correctness-Klebänglern, mit denen wir uns heute herumschlagen müssen oder so. Ich glaube, da gehört er nicht hin. Dafür war er zu intelligent, zu sensibel auch und zu bereit, sich selbst auch eben als dieser weiße Mann, der er nun mal war, zu entblößen.
Würde es sich lohnen, Christoph Schlingensiefs Werk aus heutiger Sicht wirklich nochmal neu zu diskutieren, auch zu hinterfragen? Oder hält, wie Matthias Lilienthal vermutet, der Heiligenschein wahrscheinlich sowieso noch immer?
Ich glaube, dass es, was jetzt, wenn man sich über Ästhetik unterhalten will, auf jeden Fall lohnt, sich weiter mit Schlingensief auseinanderzusetzen. Weil, wie gesagt, was ich vorher schon erwähnt hatte, nämlich, dass es fast niemanden gibt, der den erweiterten Kunstbegriff in Deutschland irgendwie nutzt und da sich die Freiheiten nimmt, die eigentlich gegeben wären oder so. Das ist schon etwas, was ich sehr schade finde und was ich mir irgendwie in der Gegenwart mehr wünschen würde. Und ich glaube, dass natürlich bei verstorbenen Personen, die einen Heiligenschein haben, ist es schwer. Den wird man niemals ganz wegkriegen oder so. Und natürlich ist er kein Heiliger und trotzdem, glaube ich, ganz wichtige Kunstreferenz in Deutschland, die man nicht canceln muss, nur weil man auch Sachen dazu zu sagen hat, die vielleicht kritisch sind oder die man heute anders machen würde oder die, auf die man heute anders reagieren würde, ne? Denn ich glaube auch, das Problem ist ja gar nicht so sehr, problematische Dinge zu tun oder zu sagen, weil das tun wir ja alle zu irgendeinem Punkt. Das Problem ist viel eher die Haltung, die man an den Tag legt, wenn man dafür kritisiert wird.
Und haben Sie da was Bestimmtes im Hinterkopf, wenn Sie sagen, was man so heute nicht mehr machen würde aus Schlingensiefs Werk?
Ich weiß gar nicht genau, wie oft oder wie viel oder in welchen Stücken das genau vorkam. Aber zum Beispiel Blackface würde ich sagen, egal wann, in welcher Zeit und wer, das kann man nicht machen.
Hat er aber.
Ja.
Und noch was?
Also ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen schwierig, da so Beispiele aus der Luft zu greifen und zu sagen, ja, also das, wenn er das jetzt heute machen würde, dann wäre das ganz schlimm oder so. Wie gesagt, ich glaube, man müsste heute noch eine ganz andere Diskussion zum Beispiel über die Verwendung von Blackface in seinen Arbeiten oder so führen. Und natürlich sind die meisten Dinge, die er getan hat, bewegen sich ja auch ganz bewusst entlang dieser Grenze. Und es ist halt wichtig, in jedem Einzelfall halt genau hinzugucken und präzise darüber zu sprechen, was da eigentlich passiert. Und was daran vielleicht eine Kritik sein könnte, sozusagen.
Aber ich sehe schon, die Diskussion mit ihm darüber, die würde Ihnen gefallen.
Ja, weiß ich nicht, aber kann sein.
Was bleibt von Christoph Schlingensief 10 Jahre nach seinem Tod? Gedanken einer Protagonistin der neuen Generation, der Regisseurin Anta-Helena Recke. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke Ihnen auch. Schönen Abend.
Ihnen auch. Und auch die neue Ausgabe unseres Kulturpodcasts Lakonisch Elegant beschäftigt sich mit Christoph Schlingensief und der Frage, warum gibt es keinen künstlerischen Nachfolger? Wir reden mit seiner langjährigen Partnerin Aino Labrenz, dem Autor Thomas Meinecke, dem Künstler und Schlingensief-Schüler Tobias Dostal. Was hat uns Schlingensief noch zu sagen?
Ich bin da als Mensch unterwegs, da ist dieser erweiterte Kunstbegriff für mich ein ganz wichtiges Ding. Das gibt mir Freiheit, das ist wie ein Ausweis, den ich zeigen kann und sage, ich bin im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs unterwegs.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Und der ist ab sofort online, überall, wo es Podcasts gibt. War es eine gezielte Vergiftung, mit der der bekannte russische Regierungskritiker Alexei Nawalny ausgeschaltet werden sollte? Feinde hat er jedenfalls genug. Nachdem er heute früh von einer Wahlkampfreise zurück nach Moskau wollte, hatte er am Flughafen einen Tee getrunken. Während des Flugs ist er dann kollabiert. Die Maschine musste im sibirischen Omsk zwischenlanden und dort liegt Nawalny seitdem im Koma. Inzwischen wird versucht, ihn möglicherweise noch heute Nacht in die Berliner Charité zu verlegen. Die Bundeskanzlerin hat das angeboten. Christina Nagel über den entschiedenen Kreml-Kritiker Nawalny.
Über Alexei Nawalny gehen die Meinungen weit auseinander. Es gibt diejenigen, die ihn schätzen, die, die ihn verachten und die, die ihn für gefährlich halten.
Привет, это Навальный.
Seit Ende der 90er Jahre engagiert sich der Anwalt für die Opposition. Schnell macht er sich einen Namen als Antikorruptionskämpfer. Als Minderheitsaktionär verschafft er sich das Recht, Unterlagen von Staatskonzernen einzusehen. Es folgen erste Veröffentlichungen. Früh setzt Nawalny dabei auf das Internet. Erst sind es Blogs, später spielen die Kanäle der sozialen Medien bei seinen Enthüllungen, Aktionen und Protestaufrufen eine entscheidende Rolle. Auf diese Weise schafft er es, selbst die als unpolitisch geltende Jugend zu mobilisieren und auf die Straße zu bringen. Nawalny, sagt die Politologin Jekaterina Schulmann 2017, sei zu einem Magnet geworden für alle, die über Gerechtigkeit und Zukunftsperspektiven reden wollten. Er ist der Einzige im ganzen politischen Milieu, der sozusagen von morgen ist. Alle anderen sind von gestern. 2011 gründet er den Fonds zur Korruptionsbekämpfung. Bürger können dort Hinweise auf Korruption geben, denen sein Team dann nachgeht. Mehrfach reicht der Fonds Klagen gegen Staatsbeamte ein. Furore machen die entsprechenden Enthüllungsvideos im Netz, wie das über den damaligen Ministerpräsidenten Dmitri Medvedev, dem vorgeworfen wurde, unter dem Deckmantel gemeinnütziger Organisationen über zahlreiche Luxusvillen zu verfügen. Nach vielen Razzien, Klagen und Schadenersatzforderungen sieht sich Nawalny im Juli gezwungen, die Nichtregierungsorganisation aufzugeben. Nawalny ist es, der der Regierungspartei Geeintes Russland 2011 den Stempel Partei der Gauner und Diebe aufdrückt. Eine Losung, die später bei zahlreichen Massenprotesten, an deren Spitze Nawalny mitsteht, zu hören und zu lesen ist. Ich hatte damit gerechnet, dass hunderttausende Aktivisten aus verschiedenen Parteien den Ausdruck übernehmen würden und auch das Volk. Und so ist es gekommen, sagt er damals voller Stolz. 2013 kandidiert der Anwalt bei der Bürgermeisterwahl in Moskau. Er erhält mit 27% überraschend viele Stimmen. Bei der Präsidentschaftswahl 2018 wird er dann nicht zugelassen, weil er zuvor in einem umstrittenen Strafverfahren verurteilt wird. Wegen nationalistischer Parolen und der Teilnahme am russischen Marsch, einer Kundgebung weit rechts stehender Gruppierungen, trennte sich 2007 die liberale Partei Jabloko von ihm. Ich mache einfach das, was ich für richtig halte. Ich ging und werde zu russischen Märschen gehen. Ich schäme mich überhaupt nicht für meine Überzeugungen. Bis heute ist Nawalny in Oppositionskreisen deswegen umstritten, auch wenn man gerne auf seine Fähigkeiten, Leute zu mobilisieren, zurückgreift. Mehrfach wurde Nawalny bereits tätlich angegriffen. 2017 musste er sich nach einer Attacke mit einem Desinfektionsmittel einer Augen-OP unterziehen. Er drohte zu erblinden. Im vergangenen Jahr wurde er wegen Hautausschlägen und Schwellungen im Gesicht aus dem Polizeigewahrsam ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte werteten es damals als allergischen Schock. Sein Team sprach schon damals von einer Vergiftung.
Immer wieder hat der KGB in der Vergangenheit James-Bond-artige Methoden gewählt, um KritikerInnen auszuschalten. Der Tee und das Gift. Anmerkungen von Thomas Franke.
Russland.
Das sind goldene Kuppeln und endlose Weiten, Balalaika und Babuschka. Und wenn man bei der Oma zu Besuch ist, dann bekommt man eventuell Wodka angeboten, aber auf jeden Fall Tee. Den gibt es im Zug und im Flugzeug quasi überall. Ein harmloses Getränk, romantisiert mit dem Samovar. Russland ist ein Teeland. Und ein Land der Angst. Angstfreiheit ist Gift für Autokraten und Diktatoren und Gift ist ein gutes Mittel, um die Angst frisch zu halten. Tee wiederum ist offensichtlich ein gutes Mittel, um die Gesellschaft mit Angst und Misstrauen zu vergiften. Vergiftung mit Tee ist nicht neu. Als Schachweltmeister Garry Kasparow Anfang der 2000er Jahre in die Politik ging, um gegen den Geheimdienstmitarbeiter Wladimir Putin anzutreten, hat er weder Tee noch Essen von Fremden angenommen. Er hat sich komplett selbst versorgt. Paranoia? Anna Politkovskaya, die Star-Autorin der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta, wurde 2004 in einem Flugzeug ohnmächtig, nachdem sie Tee getrunken hatte. Sie war auf dem Weg nach Beslan. Terroristen hatten dort in einer Schule 1200 Geiseln genommen. Offensichtlich wollte man keine wortgewaltigen Zeugen. Bei der Erstürmung der Schule durch die Sicherheitskräfte starben mehr als 300 Unschuldige. Der Geheimdienst ist akzeptierter Teil der russischen Gesellschaft. Menschen sagen offen, dass sie für den FSB arbeiten. Die Opposition hingegen ist marginalisiert. Der Oppositionspolitiker Boris Nemtsov war einer der wenigen, die der Machtklicke um Wladimir Putin hätten gefährlich werden können. Jedes Mal, wenn er mit seiner Mutter telefoniert hat, habe sie ihn bekniet. Wann hörst du endlich auf, Putin zu beschimpfen? Er wird dich noch umbringen. Nemtsov erzählte die Geschichte in einem der letzten Interviews, die er kurz vor seiner Ermordung gegeben hat. 3 Wochen später war er tot. Hinterrücks erschossen, mitten in Moskau, von Unbekannten aus einem Auto heraus, in unmittelbarer Nähe des Kreml, an einem der bestbewachten Orte Russlands, vielleicht der Welt. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Drahtzieher der Morde haben die Aura der Unberührbaren. Der russische Schriftsteller Lev Rubinstein schreibt heute von Giftmischern aller Art, die Luft, Kultur, Moral, Freiheit und Menschen vergiften. Zum Mord an Nemtsov schrieb er: Ich weiß nicht, wer Boris umgebracht hat und wer das angeordnet hat, aber wir wissen, wer die gesellschaftliche Atmosphäre schafft, in der solche Morde nicht nur möglich, sondern sogar unausweichlich sind. Anschläge wie der auf Nawalny zeigen, dass er recht hat. Politkovskaya hat den vergifteten Tee überlebt. 2 Jahre später wurde sie im Fahrstuhl ihres Wohnhauses erschossen. Auch diese Tat ist bis heute nicht aufgeklärt.
2006 hat die Berliner Choreografin Sascha Walz mit anderen das Radialsystem gegründet und damit einen neuen Raum für die Künste in Berlin eröffnet. Damals zur Eröffnung des umgebauten Pumpwerks hat sie mit ihrer Kompanie das gesamte Haus inklusive der Außenbereiche bespielt. Dialoge 2006, radiale Systeme. Diesen Faden nimmt sie jetzt wieder auf und nennt ihr neues Projekt Dialoge 2020, relevante Systeme. Und relevant sind tatsächlich auch die Themen, die Sascha Walz dabei streift, von Corona bis zu Black Lives Matter. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring kommt direkt aus dem Radialsystem. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
27 Tänzerinnen und Tänzer sind an dieser Erkundung mit Bewegung, Musik und Architektur beteiligt. Und wenn Sascha Walz ganze Häuser bespielt, das hat sie ja auch schon in Museen gemacht, dann bewegt man sich meist durch so einen Parcours von Soli und von Duetten. Ist das diesmal auch wieder so?
Ja, wir durften uns wieder bewegen, allerdings vor allen Dingen um das Haus herum, weniger im Haus. Das sind ja dann doch in den Treppenhäusern, das ist ja so ein bisschen eng. Also wir sind überwiegend draußen geblieben, alle mit Maske. Im ersten Teil durfte man tatsächlich von Ort zu Ort wandern. Für den zweiten Teil wurden wir dann in 3 Gruppen aufgeteilt, die getrennt wurden, um an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge zu sehen. Ich fand, das war eine gute, fantasievolle Lösung, um so eine gewisse Fülle auch an Leuten zu kreieren. Man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt echt nur so ein paar Menschen da sind, sondern es war schon gut besucht, ohne dass es zu eng wurde.
Mhm. Musik spielt bei Sascha Walz auch immer eine große Rolle. Den Auftakt machte ein Trompetensolo von Georg Friedrich Haas mit dem bedeutenden Titel »I Can't Breathe«. I Can't Breathe, bezieht sich das auf George Floyd?
Nein, das bezieht sich tatsächlich nicht auf George Floyd. Wir tun das natürlich. Man denkt an den aktuellen Fall, aber es bezieht sich ganz direkt auf den Amerikaner Eric Garner, der 2014 durch Polizeigewalt zu Tode kam in New York und der ebenfalls vor seinem Tod kurz davor "I can't breathe" ausrief, sagte, was eben wie bei George Floyd per Video dokumentiert wurde und auch damals schon um die ganze Welt ging und eben mit anderen Fällen von Ermordungen Schwarzer durch Polizeigewalt eben auch diese neue schwarze Bürgerrechtsbewegung eingeleitet hat. Und dieses "I can't breathe" macht der Komponist Georg Friedrich Haas zum Titel seines auch 2014 entstandenen Trompetensolos, das heute ganz wunderbar von dem niederländischen Trompeter Marco Blau live gespielt wurde. Aber wir haben natürlich jetzt inhaltlich nochmal 2020 immer im Kopf, dass das, was die Philosophin Caroline Ehmke, die wir zum Auftakt gehört haben, als sie so reinkam, hörte man ihren Vortrag, wo sie gelesen hat aus ihrem Buch "Gegen den Hass", da hat sie gesagt, dass der Tod Eric Garners zwar ein individueller Fall gewesen sei, aber symptomatisch eben für den strukturell verankerten Rassismus der USA und damit eine kollektive Erfahrung. Und nach all den Fällen, insbesondere natürlich George Floyd in diesem Jahr, hat das seine grausame Wahrheit wirklich offenbart.
Wie zeigt sich das jetzt in der Choreografie?
Also nicht im Konkreten, nicht als konkreter Fall, aber in der Essenz nimmt Sascha Walz das in der Choreografie auf jeden Fall auf. Ihre Tänzerinnen und Tänzer, die tauchen nach und nach überall um das Gebäude herum auf, in den Nischen, in den Vertiefungen des Hauses, in den Schächten oder am steinernen Spreeufer. Da sind auch so Gitterdrähte, da winden die sich rein. Und das kann man sich vielleicht vorstellen, da entstehen dann fast ohne großes Zutun Bilder, die wir natürlich automatisch auf menschliche Verletzlichkeit oder ausgeliefert sein oder menschliches Leid beziehen. Wir kennen von Sascha Walz, dass sie manchmal sehr deutlich wird. Also zum Beispiel, wenn ein Tänzer einen Baumstamm an einer Kette hinter sich herzieht und ein anderer mit erhobenen Händen dasteht oder später eine weiße Fahne als Friedensangebot schwenkt. Aber es gibt auch wirklich berührende Momente. Also ich erinnere jetzt zum Beispiel Juan Cruz Diaz, der ja schon seit 20 Jahren für Sascha Walz arbeitet oder mit ihr arbeitet, der sich an einer Wand entlang windet in ganz abgerissener Kleidung und auch echt mit inzwischen grautem Haar und einem ziemlich ausgemergelten Körper. Da verkörpert er eine wirkliche Leidensfigur. Der ist ein Geschundener in diesem Moment, der dem menschlichen Leiden einfach mit seinem Körper so einen ganz überzeugenden Ausdruck verleiht. Und was ich wirklich gelungen fand in diesem ersten Teil, ist das Zusammenspiel von Musik und Choreografie und der Architektur. Das ist nicht so selbstverständlich, weil manchmal diese Parcours oder Begehungen auch so ein bisschen den Geschmack des etwas Dekorativen oder Vorgeführten bekommen. Und hier fand ich es aber nicht so, denn die Tänzerinnen, die nehmen das, was wirklich zur Verfügung steht. Die Eisenhaken, die Kellervertiefung, die Drähte. Es wird also nichts extra nochmal zur Verfügung gestellt, sondern es ist so Körper, Material und Musik. Und daraus entstehen sehr berührende Szenen.
Danach gab es dann eine Bearbeitung von Sascha Walz, Sacre. Wie hat sie so eine Großchoreografie Corona-kompatibel gemacht?
Ja, für den Teil wurden wir dann in diese drei Gruppen aufgeteilt. Dreimal Sacre, einmal auf dem Deck des Radialsystems, einmal in der Halle und im Garten. Und ich hatte jetzt das Glück, die Bearbeitung für den Garten zu sehen. Also, naja, Garten, Grünfläche eher. Aber immerhin saß ich so ein bisschen hinter so einem Busch, sodass ich einiges nur durch die Zweige sehen konnte. Und deswegen komme ich jetzt hier mit so einem fast romantischen Sacre-Erlebnis her. Die Tänzerinnen und Tänzer, die wirkten zum Teil, also weil ich sie eben dann nur durch diese Zweige sah, wie Naturwesen, wie Nymphen oder Waldgeister. Und vielleicht war das jetzt so diese spezielle Perspektive. Aber ich habe den Sacre, den ich ja auch in der Sascha Walz-Version schon einige Male gesehen habe, noch nie, naja, so fast heiter erlebt, zumindest am Anfang. Und natürlich ist es auch Corona-kompatibel. Viele Szenen, die in der ursprünglichen Version von der Gruppe getanzt werden, werden jetzt eben von den Einzelnen oder eben jetzt auch von Fünfen, aber eben auf Abstand getanzt. Und überhaupt natürlich Abstand halten, hat man heute gemerkt, ist neu, ist ungewohnt, genau wie das Tanzen mit dem Gras unter den Füßen. Und das hat aber irgendwie dem Ganzen auch so eine Kraft gegeben. Man merkte, dass die Tänzerinnen und Tänzer ein bisschen kämpfen müssen, physisch. Und das war toll. Auch hier fesselnde Momente für mich.
Und hatte das inhaltlich auch eine neue Dringlichkeit?
Irgendwie ist der Sacre natürlich immer dringlich, sage ich mal. Also dem kann man sich ja nie entziehen. Wo es für mich so zumindest eine neue Intensität nochmal hatte, das kam ganz am Schluss, war nicht angekündigt im Programm. Sie hat nämlich eine kleine Uraufführung zum Bolero gemacht. Und man denkt jetzt erstmal, wow, ey, dem Bolero, ausgerechnet dieses Musikstück, wo nun wirklich so viel schon drauf getanzt wurde. Aber was sie heute Abend gemacht hat, das war so wunderbar und so passend für unsere Sehnsucht vielleicht, die viele gerade so beschäftigt, nach Leichtigkeit, nach Spiel, nach Sorglosigkeit. Denn ohne sich zu berühren, tanzen die Tänzerinnen miteinander. Sie flirten, sie spiegeln sich, sie finden sich zu Kreistänzen zusammen, immer mit Abstand und ohne Berührung. Und das ist absolut überhaupt nicht pathetisch und nicht kitschig, sondern total cool und urban und sportlich. Und sie hatten so einen wahnsinnigen Spaß und wir auch. Und ich muss sagen, also der Abend ging sozusagen vom Tod ins Leben. Und das war für Corona-Zeiten insbesondere eine total schöne Dramaturgie.
Elisabeth Nehring über Dialoge 2020, relevante Systeme, die neue Produktion von Sascha Walz und Guests. Und die ist noch bis einschließlich Sonntag jeden Abend zu erleben im Berliner Radialsystem.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Film Mazel Tov Cocktail des Filmemachers Arkadi Chaed wird mit dem Zivis Medienpreis in der Kategorie Young Sea ausgezeichnet. In seiner Komödie spielt der 29-jährige Autor und Regisseur mit deutsch-jüdischen Klischees. Der Film entlarve damit Stereotype und sei im besten Sinne provokativ, teilte die Zivis Medienstiftung in Köln mit. Außerdem sind für den Medienpreis insgesamt 13 Programme aus Frankreich, Österreich, der Schweiz und Deutschland nominiert. Die Preisverleihung findet in diesem Jahr im Rahmen einer Fernsehsendung am 2. Oktober in Köln statt. Heute vor 50 Jahren erschien die erste Single der Rockband Tonsteine Scherben. Der Titel »Macht kaputt, was euch kaputt macht«. Die legendäre Band war zuvor von Rio Reiser gegründet worden. Dessen Bruder Gerd Möbius sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Song habe auch noch 50 Jahre nach Erscheinen eine starke Wirkung.
Aber ich muss sagen, er wurde auch nur ein Jahr gespielt von der Band, weil man Angst hatte, dass dieser Song zu viele Aggressionen auslösen könnte. Zumal ja die Band auch sehr viel in Westdeutschland damals gespielt hat und dann wurden oft Häuser besetzt und ähnliches mehr. Und da hat Rio gesagt, nein, den Song will ich lieber nicht mehr spielen.
Der Bruder und Biograf von Rio Reiser, Gerd Möbius. Der Schauspieler Dieter Mann wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Bundesverband Schauspiel will ihm im September in Berlin den Ehrenpreis verleihen. Der 79-Jährige brillierte in einer Vielzahl von Theater-, Film- und Fernsehrollen, darunter der Kinofilm Der Untergang und mehrere Tatortfilme. Dieter Mann war außerdem mehrere Jahre Intendant des Deutschen Theaters. Der Friedrichstadtpalast in Berlin ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Das teilte die zuständige Senatsverwaltung für Kultur mit. Grund sei die geschichtliche, künstlerische sowie städtebauliche Bedeutung des Gebäudes. Es handele sich um den letzten Repräsentationsbau der DDR, eröffnet im Jahr 1984, heißt es in der Begründung. Den verantwortlichen Architekten sei es dabei gelungen, ein künstlerisch einmaliges Gebäude mit hohem Wiedererkennungswert zu schaffen. Anklänge des Jugendstils und Art Deco treffen auf die Platte als technisches sowie gestalterisches Merkmal.
Danke, Friedrich Wirwig, für die Kulturnachrichten. Die Bregenzer Festspiele finden in diesem Jahr auch nur geschrumpft statt in Form der Festtage. Dort werden 3 Konzerte, ein Arienabend und eine Musiktheater-Uraufführung geboten. Und über letztere wollen wir gleich reden. Impresario.com, ein Auftragswerk der Bregenzer Festspiele und des slowakischen Nationaltheaters Bratislava bei der zeitgenössischen Opernkomponistin Ljubica Čajkovská. Und solche Musik macht sie. Impresario.com, eine neue Oper der slowakischen Komponistin Ljubica Čajkovská, heute Abend uraufgeführt bei den Bregenzer Festtagen. Jörn Florian Fuchs hat die Aufführung miterlebt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Das Libretto bezieht sich auf Carlo Goldonis Opera Buffa, der Impresario von Smyrna. Was bietet der Impresario.com denn inhaltlich für ein Update?
Naja, das Ganze ist in die Gegenwart gerückt und bei Goldoni gibt es eben auch diese Situation, dass es einen reichen Herrn gibt, der ein Impresario beschäftigt, damit er für eine geplante Oper eben Leute castet, wie man das heute sagt. Und nun haben wir aber ganz konkrete Figuren, ganz konkrete Sängerinnen und Sängern, die gleichsam mit ihren Paraderollen verschmelzen. Das sind zum Beispiel der Orfeo, das ist die Carmen, das ist auch der Termino aus der Zauberflöte, die Olympia aus Hoffmanns Erzählungen von Offenbach, und Violetta. Valerie taucht auch auf. Und das Libretto spielt, wie diese Oper und auch die Musik, tatsächlich mit den großen Rollenvorbildern. Das heißt, das, was wir gehört haben, dieses...
Ups, wir haben einen kleinen Aussetzer. Herr Fuchs, sind Sie noch da?
Dazu kommen aber dann immer bekannte Arien, bekannte Stücke, die gleichsam zitiert werden und so etwas angeraut werden von der Komponistin, etwas verfremdet.
Musikalische Leitung hatte Christopher Ward. Symphonieorchester Vorarlberg hat gespielt. Wie haben die das denn umgesetzt?
Also da braucht man viel Präzision. Das ist alles auch sehr gut, finde ich, geleitet und interpretiert worden von Christopher Ward und den Musikerinnen und Musikern. Es ist keine sehr große Besetzung, aber man hat vor allen Dingen eben barocke Stilzitate oder Imitate auch wieder drin. Und das ist auch sehr klar und deutlich, denke ich, im Sinne auch der Komponistin übersetzt worden.
Wofür steht die denn überhaupt, Lubica Tschaikowska?
Die hat relativ viel Filmmusik gemacht und gilt so als gemäßigt tonal. Und das hat man heute Abend auch gehört. Also es gibt nicht wirklich einen Personalstil. Das ist vielleicht auch bei dieser Konzeption ein bisschen schwierig, weil es eben darauf angelegt ist, diese großen Klassiker, die wir alle sofort erkennen, ebenso auch zu präsentieren mit diesen leichten Verfremdungseffekten. Und das ist aber dann doch auch ein Einwand. Es fehlt eben das Eigenständige. Man geht sozusagen von Hit zu Hit und hat dazwischen diese relativ gleichtönende, leicht angeschrägte Musik und das ermüdet erstaunlicherweise dann doch relativ schnell, obwohl der Abend nur 90 Minuten dauert.
Ursprünglich war diese Uraufführung für das Theater am Kornmarkt gedacht. Die Regisseurin Elisabeth Stöppler hatte dann die Idee, das Ganze in verkürzter Form, auch mit reduzierten szenischen Mitteln für die Festtage zu realisieren. Was zeigt sie denn dem Publikum?
Sie macht so ein bisschen Theater auf dem Theater. Es gibt eine Reihe von Sesseln, von Stühlen, die ein bisschen wirken wie aus dem Festspielhaus selber, in dem wir sitzen, die auf der Bühne sind, die erst weiter hinten sind, dann nach vorne kommen. Es gibt diese Casting-Situation, die sehr, sehr detailliert durchaus immer gezeigt wird. Manchmal dann ein bisschen über die Grenze, da wird also gezuckt und sich geräkelt und es wird also alles wahnsinnig pathetisch und übertrieben dargestellt, wobei die Figuren ja auch sich eben präsentieren wollen und sollen. Es gibt eine Szene, wo unter Wasser gesungen wird, also das ist hier per Video etwa, die tun also alles, um so ein Engagement zu kriegen, machen das so, dass am Ende dann es zunächst heißt, sie kriegen ein Engagement, aber der Impresario setzt sich ab und die Schlusspointe ist gleichsam, dass er sagt, wenn ihr ein wirkliches Ensemble werdet und wirklich organisch, harmonisch zusammenarbeitet, dann kriegt ihr ein eigenes Opernhaus und könnt euch auch die Regisseure aussuchen, die ihr wollt. Das ist eine nette Pointe. Allerdings geht es doch traurig aus, weil das Ganze offenbar eine Luftblase ist und die Figuren so langsam dahin sterben. Das ist eine etwas merkwürdige Positionierung auch am Schluss dieses Stücks. Man würde ja doch erwarten, dass zu der Corona-Situation, also wie geht es weiter im künstlerischen Betrieb, all diese Fragen liegen in dem Stück, gerade in dieser Gegenwart, wirklich drin. Sie werden aber letztlich dann auch durch dieses triste Finale, das so unvermittelt kommt, doch ein bisschen verschenkt, finde ich.
Und wie war das Ganze unter Corona-Bedingungen eingerichtet?
Erstaunlicherweise war es so, dass wir im Publikum, zumindest wo ich saß, sehr nah aneinander saßen, während hinten viele Reihen frei war im Haus. Das fand ich etwas überraschend. Und auf der Bühne selber wurde also auf Distanz agiert. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bilde mir ein, dass Bregenz genauso zu Österreich gehört wie Salzburg. Und in Salzburg haben wir ja nun auch gehört, Elektra, Così fan tutte, alles findet ganz normal statt. Und hier ist jetzt Corona auch auf der Bühne. Also das weiß ich nicht genau, woran das lag. Wobei man noch eine Sache doch lobt, muss. Das Ensemble ist durch die Bank sehr, sehr gut besetzt. Vor allen Dingen ist es der Termino von Simon Esper oder auch der Graf Christoph Pohl, der das macht, dass die spielen auch gut. Das ist auch eine genaue Personenführung. Und der Impresario.com selber, das ist eine Schauspielerin, eine Tänzerin, Zeynep Buryatj, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Buryatj, die allerdings ein bisschen sehr utriert und auch chargiert, weil die wird in mehreren Sprachen, taucht sie auf, begrüßt das Publikum, weist darauf hin, dass man Abstand halten soll etc. Also das ist so ein bisschen eine Schmierenkomödiantin, die bewusst auch so ausgestellt wird und das ehrlich gesagt lähmt den Abend immer wieder auch ein bisschen dramaturgisch. Sie ist tatsächlich die schwächste Person in dieser Gesamtkonstellation.
Also insgesamt sind Sie nicht so begeistert heute.
Nein, es ist wirklich, es war sehr vielversprechend. Die Anlage ist interessant, finde ich, aber das Stück ist musikalisch letztlich zu schwach und auch der Text, ehrlich gesagt. Und ich erwarte mir schon von einem Festival wie Bregenz, das eine szenische Produktion macht, dass dann auch doch der Versuch wenigstens gemacht wird, einen wirklichen Kommentar zur Gegenwart uns zu bieten. Und die Anlagen, wie gesagt, vom Stück her und von allem, die wären ja eigentlich da, aber das ist doch überwiegend verschenkt worden.
Impresario.com, eine Opernuraufführung bei den abgespeckten Bregenzer Festtagen noch mal zu erleben an diesem Freitag. Jörn Florian Fuchs, besten Dank.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Sex und Politik haben das Leben des New Yorker Künstlers Keith Haring in den 1980er Jahren bestimmt. Er hat mit seinen Pop-Art-Motiven auf die drängenden Themen seiner Zeit reagiert. Auf Diktaturen und Rassismus, Homophobie und Drogen, Kapitalismus, Umweltzerstörung und AIDS. Jener Krankheit, an deren Folgen er 1990 mit nur 31 Jahren gestorben ist. Das Essener Folkwang-Museum widmet Keith Haring jetzt eine große Retrospektive und Stefanie Grimme war bereits dort.
Unzählige der unverwechselbaren Keith Haring-Männchen turnen, tanzen, kriechen, klettern durch die Meisterwerke, die im Essener Museum Folkwang gezeigt werden. Es sind Gemälde, Zeichnungen, Videos oder Fotografien. Sie zeigen die ungeheure Energie dieses US-amerikanischen Ausnahmekünstlers, betont Museumsdirektor Peter Gorschlüter.
Die Ausstellung zeigt nicht nur einen sehr umfangreichen Überblick über Keith Harings Schaffen, was ja durchaus nur ein Jahrzehnt umfasste. Es vermittelt auch ein Gefühl für die Zeit, für die 80er Jahre, für diese vibrierende Energie von New York City, die er verarbeitet hat in seinen Werken und die er mit der ganzen Welt teilen wollte.
Keith Haring passt perfekt zum Folkwang-Motto, findet Gorschlüter. Er wollte Kunst für jedermann machen. Die Menschen sind offen für Kunst, wenn die Kunst offen für Menschen ist, hat er gesagt. Und alle Möglichkeiten genutzt, seine tanzenden Männchen, bellenden Hunde oder fliegenden Untertassen zu hinterlassen.
Sein Drang hat vor gar nichts Halt gemacht. Nicht vor Motorhauben, nicht vor U-Bahn-Stationen, nicht vor Häuserfassaden, nicht vor LKW-Planen, Mode, Alltagsprodukte, menschliche Körper, alles hat er bemalt. Er hat gesagt, so viele Einflüsse dringen auf mich ein, die müssen auch alle wieder raus.
Die meisten Besucher werden sich nicht wehren können, ganz von selbst trippelnden oder wippenden Schrittes durch die Ausstellung zu gehen. Aus allen möglichen Ecken schallt rhythmische Musik, wie auch Keith Haring sie gehört hat, sagt der Kurator der Ausstellung, Hans-Jürgen Lechtrick.
Für Keith Haring war Musik immer dabei. Er hat immer laut Musik gehört, wenn er gearbeitet hat. Er war viel unterwegs in den Clubs von New York, wo damals in den 80er Jahren die Musikszene sehr vital war. Es gab gleichzeitig New Wave, Punk, Rock, Pop und er hat Musik geliebt. Das war für ihn ein Teil seines Lebens und das Leben des Menschen.
Aber so munter die meisten von Keith Harings Werken in oft knalligen Gelb- oder Rottönen wirken, viele transportieren auch Botschaften, mal wütend, unbändig oder auch anklagend.
Sein Interesse war auf jeden Fall, die Gesellschaft insgesamt mit allen ihren Aspekten, mit ihren fröhlichen Seiten, ihren guten Seiten, aber auch natürlich die politische Seite, die Bedrohungen, die unsere Gesellschaft erfährt durch Krankheit, durch Krieg, durch Rassismus, durch Unterdrückung. Durch Gewalt gegen Minderheiten.
Energetisch, lustig, anklagend, traurig oder nachdenklich. Die rund 200 Exponate von Keith Haring sind aus aller Welt zusammengetragen und ausgeliehen worden. Bis zum 29. November sind sie in Essen zu sehen. Das Folkwang-Museum hofft auf viele unterschiedliche Besucher. Alte, junge, von nah oder fern, Stammgäste oder neue. Wenn nicht vor Ort, dann wenigstens über die eigens zur Ausstellung erstellte App. Ganz im Sinne Keith Harings soll die Ausstellung für alle und überall zugänglich sein.
Art is for everybody, so heißt die große Keith Haring-Ausstellung dann auch. Entstanden übrigens in Kooperation mit der Keith Haring Foundation, der Tate Liverpool und dem Beaux-Arts Center of Fine Arts in Brüssel. Und jetzt sichtet Hans von Trotha noch die gedruckten Feuilletons vom Freitag, dem 21. August.
Zugegeben, es ist nicht leicht, einen langen Sommer hindurch täglich Feuilletons zu füllen. Erst recht nicht, wenn eine Pandemie weite Teile der Kultur lahmlegt und sich eine beim Lesen Fluchtimpulse auslösende Ermüdung angesichts bestimmter Beobachtungen breitmacht, die die Pandemie zulässt. Etwa die Überschrift »Streaming ist ein schlechter Ersatz«, aktuell im Tagesspiegel. Diesmal geht es um das Festival Tanz im August. Gegen Ende des Sommers sind die feuilletonistischen Ideenreservoirs aufgebraucht. Was macht man da? Nun, in der Welt interviewt der 74-jährige Henrik M. Broder die 79-jährige Monika Maron zum Thema Altern. Die Fragen sind nicht über die Maßen inspiriert. Entweder und womit verbringen Sie den Tag? Oder wahrscheinlich denken die Schweine, wenn sie einen von uns sehen, dummer Mensch? Was nicht heißt, dass sich der Satz der Interviewten »Ich merke vor allem eines, je älter ich werde, umso lieber bin ich allein« zwingend gegen den Interviewer richten muss. Immerhin erfahren wir auf Nachfrage, dass Arbeit unbedingt gesund macht und dass Monika Maron mit 30 gemerkt hat, dass sie alt wird. Da auch die runden Jubiläen längst aus sind, würde ich die Taz auch mal ein unrundes. Den 52. Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühlings, den Rudolf Walter als Geschichtszeichen im Sinne Kants interpretiert. Oft, erläutert Walter, sind es nicht erfolgreiche Revolutionen, die, Zitat Kant, das Fortschreiten zum Besseren anzeigen, sondern Niederlagen, Rückschläge und Katastrophen. Das, meint der Autor, trifft im besonderen Maße auf den 21. August 1968 zu, den Tag der militärischen Vernichtung des Experiments Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Die FAZ-Überschrift »Die große Überforderung« bezieht sich nicht auf das Füllen der Feuilletons, sondern auf Italien, das in seiner Zerrissenheit ein Musterfall europäischer Erfahrung sei, was Dos Grünbein ausführlich nach einer Rückkehr in die eigene römische Wohnung darlegt. Dabei gerät er dann aber doch auch zwangsläufig in die gängigen Wiederholungsschleifen. Das Ganze ist wie ein Albtraum, aber einer, der sich bei Tage abspielt, aus dem es kein Erwachen gibt. Ein Albtraum, der nicht mehr aufhört. Ein Erreger rast um die Welt, infiziert Millionen, tötet Hunderttausende und in welches Ausland du auch kommst, er ist immer schon vor dir da. Allgegenwärtig hängt er als Drohung in der Luft, buchstäblich in Form von Aerosolen, die einem auf der Nase tanzen und den Einzelnen zur sozialen Distanz zwingen. Die Welt hat nur noch ein Thema, die Nachrichten treten auf der Stelle, seit Monaten gibt es nur noch diese eine Aufmacherstory, retardiert das Drama mit dem Titel Covid-19. Aber auch das Gerede darüber dreht sich immer nur im Kreise, fesselt das Denken, das für so viele Weltprobleme benötigt wird, bindet alle politischen Kräfte. Da horcht man gleich auf, wenn es doch ein echtes Ereignis gibt, bei dem es auch noch etwas zu rezensieren gibt, nämlich den offenbar fertig werdenden Flughafen Berlin-Brandenburg. Der Tagesspiegel Karlauert, nur Fliegen ist schöner, und die Süddeutsche räumt dem Ereignis genüsslich viel Platz ein. Der Flughafen sei seit 2006 im Bau und spätestens seit 2012 Gegenstand von Hohn und Spott in der ganzen Welt, vor allem aber Süddeutschland. Von Muschelkalk und Nussbaumholz ist die Rede. Es gibt einfach viel davon. Sehr viel, heißt es. Dasselbe gelte für die Stützen, Pfeilerchen und Säulen. Touristen, die ihren Baedeker gelesen haben, werden vielleicht sogar erkennen, dass ihnen schon mal der Schinkel angedeutet werden soll, den es dann auf der Museumsinsel zu sehen geben wird. Fazit? Mehr Muschelkalk als in den Staatsbauten der 30er Jahre, mehr Holzvertäfelung als in allen Ratskellern des Landes, eine weitere von Berlins neoklassizistischen Shopping-Malls, nur halt mit Gates zum Rollfeld. Bei der Besichtigung äußert jemand leise das Wort gebaute Flugscham. Genauso erwartet man sich den Münchner Blick auf den BER. Bernhard Schulz macht es am Ende seiner Tagesspiegel-Rezension ganz kurz. BER ist ein Ort zum Abfliegen wie zum Ankommen, mit begrenzter Verweildauer und ohne Sensation. Und schickt uns also doch wieder ungetröstet zurück in die Sommerflaute.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.